Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast Folge 96. Heute eine Folge mit einem Dreiergespann aus dem hessischen Fulda mit dem Stefan.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Aus der Schweiz dem Neufi.
Hallo, ich bin auch wieder dabei.
Und hier meldet sich als Vertreter des Hohen Nordens der Tino aus Vechta. Und wir haben ein paar Themen für euch geplant. Und zwar haben wir einen Rucksacktest. Wir haben das Fokussieren wie früher. Wir haben den Foto-Upload von überall. Dann haben wir noch die Verlosung aus der vorherigen Folge. Und noch ein paar Infos zur Lightroom 5 Beta-Version. Ja, Stefan, du hast dich um einen neuen Fotorucksack gekümmert. Ich habe immer den Eindruck, dass man Fotorucksäcke noch häufiger kauft als Fotokameras und Objektive, weil man doch immer irgendwie denkt, es geht noch besser. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe auch gedacht, dass ich eigentlich keine Fototasche mehr brauche. Und dann hat Andi ja schon vor einigen Folgen den Cutter 3N1 35PL vorgestellt. Und den habe ich mir auf den Fürstenegger Fototagen genauer angeguckt.
Moment, Moment, jetzt will ich aber noch was klarstellen. Nicht, dass ich jetzt dran schuld bin, dass du dir noch eine Tasche gekauft hast. Also.
Ja doch, die Rechnung ist schon unterwegs zu dir.
Oh, ich habe es befürchtet, Stefan.
Ich habe mir den angeguckt und habe ihn erstmal für zu groß befunden, weil ich eigentlich etwas Kleineres wollte. Und dann habe ich aber viel gegoogelt und mir angeguckt, was es gibt, den auch noch 25 Liter, also 10 Liter kleiner. Aber da geht ja dann wieder, vor allem geht kein Notebook hinten rein, das ist das Problem. Ich brauche was, wo ich ein kleines Notebook reinbekomme. Also habe ich mich heldenhaft dann doch für dieses Gerät entschieden. Und es stand nämlich auch eine Flugreise bevor, wo ich klein kompakt im Flugzeug möglichst viel Technik-Gadgets mit mir rumführen wollte. Und die Reise hatte die Besonderheit, dass wir jeden Abend in einem anderen Hotel waren und teilweise tagsüber die Koffer in zwar so Hotelabstellräumen gelagert wurden, aber prinzipiell hatten da viele Leute Zugang. Und so dass ich alle meine Ausrüstung, die ich so mitschleppen musste, definitiv auch mitnehmen musste, weil mir war das Risiko zu groß, es irgendwo stehen zu lassen. So habe ich mich dann doch für die große Variante entschieden und vorneweg, ich habe es nicht bereut. Der Rucksack ist prinzipiell wirklich geschickt gemacht von der Aufteilung und vor allem er trägt sich extrem gut. Ich habe da also mehrere Tage lang Notebook, iPad, Kamera mit 35 mm, noch das 12-24, die kleine Nikon J1, diverse Essensgegenstände für den ganzen Tag, was zu trinken, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, Portemonnaie, Personalausweis, kleines Stativ, war alles da drin und das Ding war schon richtig schwer. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es kaum auf dem Rücken gespürt. Das haben sie wirklich gut vom Tragesystem hinbekommen, so dass man auch den ganzen Tag, wenn man das Ding schleppt, auch in der Stadt unterwegs ist oder wir waren auch in einem Naturreservat und klar wird es zwischendrin auch mal abgestellt, aber Hut ab, das Ding kann man vollladen, es ist wirklich gut ausgenutzt und man kann es gut tragen.
Stefan, da habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar diesen Rucksack, diese Schulterriemen, die kann man ja auch überkreuzen, so dass man den Rucksack als Sling tragen kann. Hast du das mal ausprobiert?
Nee, dafür war definitiv zu schwer. Also über eine Schulter wollte ich das so nicht tragen. Dazu hatte ich hatte ja noch Ersatzakkus mit und es war wirklich ordentliches Gepäck da drin. Und als Sling habe ich es überhaupt nicht getestet.
Als Sling, ja, Sling ist vielleicht jetzt auch falsch ausgedrückt. Diesen Rucksack, dann kann man im Prinzip die Riemen unten, überkreuz nehmen. Ja. Dann hast du dann doch auf zwei Schultern und dann löst du den einen, dann kannst du ihn als Sling vorziehen und ja, okay, wieder zurück und wieder einklicken.
Das ja, das habe ich nicht probiert, weil ich ihn doch, es war ja ein schlechtes Frühjahr im Moment oder ein schlechter Frühsommer und war die Sonne draußen, war es zu warm. War die Sonne weg, war es zu kalt. Also ich habe relativ viel Jacken an- und ausgezogen und dann ging wieder ein Wind. Ich war in Schweden unterwegs und dann hat es wieder geblasen am Meer und da war mir das zu umständlich immer auf zu. Habe ich ihn so gelassen, wie er ist. Und aber ich war damit völlig zufrieden. Also da war ein 14 Zoll Lenovo Notebook drin und ein iPad und hatte ich ja schon gesagt und die 5200, gut, die ist nicht so schwer, aber mit zwei Objektiven und die Nikon J1 und diverse Akkusachen und so. Also das war ordentlich gefüllt, es ging auch teilweise nichts mehr rein. Ja, also grundsätzlich kann ich es empfehlen, von der Aufteilung, von der Intelligenz, so wie es gemacht ist, was man alles reinkriegt. Aber ich habe ein paar Schwachstellen entdeckt, die mich bisweilen fast zum Wahnsinn getrieben haben. Ich würde ihn zwar wieder kaufen, aber das ist definitiv was, was man sich vorher überlegen muss, und zwar die Reißverschlüsse. Vor allem der Reißverschluss des oberen Faches, das ist oben drauf ein sehr großes Fach, wo man so allerlei Daypack-Sachen reintun kann. Und diese Reißverschlüsse, die sind überhaupt nicht leichtgängig, um das mal freundlich auszudrücken. Und wenn die um die Kurve oder um die Ecke rummücken müssen, ist das ein echtes Geruckel. Also bei so einem teuren Rucksack wünsche ich mir einfach, dass das besser läuft. Und der Verschluss oben um die, da gibt es so zwei kleine Klickverschlüsse, um die Schultergurte besser oben zu fixieren und den Einschub fürs Notebook zu schließen. Wenn die offen sind, wenn man was Leichtes trägt, dann hängen die auch so definitiv im Weg des Reißverschlusses der oberen Deckeltasche, dass man, da kann man nicht mit einer Hand aufmachen. Also man muss es immer hinstellen mit zwei Händen. Und um diese Ecken rumzirkeln oder die Dinger zumachen, also das hat mich manche Nerven gekostet. Im Gegensatz zu den Reißverschlüssen unten an der eigentlichen Fototasche, wo man ja, wenn man die richtig macht, wenn man den Klickverschluss aufmacht, kann man mit einer Hand sozusagen durchziehen und dieses Fach geht ganz einfach auf, weil der Reißverschluss sehr einfach aufgeht. Da kommt man also super schnell und gut dran, hat allerdings, wenn man U-Bahn fährt und enges Gedränge, habe ich immer das Gefühl, ja, so schnell wie er praktisch aufgemacht ist, so schnell ist auch alles rausgeklaut. Also ich glaube nicht, dass man es bei einem geschickten Taschendieb merken würde, weil die gehen so leichtgängig da unten, sodass man den Rucksack dann definitiv auch immer nach vorne nehmen muss. Aber vorne ist er schon ein ganz schöner Prügel. Also da ist er sehr groß. So möchte ich eigentlich auch dann in engen Gegenden oder Gassen, wo viele Touristen sind oder so, gar nicht gerne rumlaufen. Also das waren so zwei Sachen, die mir im Gebrauch aufgefallen sind. Und die Fototasche, die unten drin ist, die hat quasi einen ringsrum Reißverschlussdeckel, den man komplett nach oben klappen kann. Aber dann kommt man immer noch nicht gut an die obersten Fächer ran. Also wenn man da wirklich ein breites Objektiv, das 12-24er, reinschieben will, dann muss man wirklich mit richtiger Kraft diesen oberen Deckel wegdrücken, um das reinzukriegen. Das kann man also auch nicht mit einer Hand einfach mal so rein- und rausziehen. Das betrifft die drei obersten Fächer. Also es gibt so im täglichen Leben, vor allem wenn man gerne was dann schnell mal mit einer Hand machen möchte, ein paar Hakeligkeiten. Allerdings ist es insgesamt, denke ich, ein wirklich gelungener Rucksack. Und er passt im Flugzeug zu den Füßen, zumindest für einen Kurzflug. Wenn man jetzt 10 Stunden fliegt, würde ich ihn da nicht haben wollen. Aber für einen Kurzflug ist es problemlos, dort unten zu haben. Und ja, Stefan, du hast mich da infiziert, aber er hat eine wirklich gute Größe und kriegt irre viel für die Größe hinein, lässt sich gut tragen. Reißverschlüsse sind halt ärgerlich, weil bei so einem Markenprodukt erwarte ich eigentlich, dass die Reißverschlüsse obenrum genauso gut laufen wie die untenrum.
Also ich denke, dass ich mir genau überlege, für welchen Anlass brauche ich den. Und da ist mir jetzt weniger wichtig, wie viel kriege ich da rein, sondern ist mir eher wichtig, kriege ich das rein, was ich für den einen Job brauche. Was mir zum Beispiel bei meinen Rucksäcken, die ich habe, auf den Geist geht, dass es unheimlich schwierig ist, zwei Kamerabodies mit aufgesetzten Objektiven da zu verstauen. Meist kriegt man einen, Beispiel, ja, einen großen Kamerabody mit einem 70-200 Objektiv, kriegt man da passend rein. Und dann wird es aber schwierig, dann kriegst du vielleicht noch einen kleinen Kamerabody mit maximal 50 mm Objektiv da rein. Die meisten Kamerarucksäcke haben ja so Trennwände, die man mit Klettverschlüssen da rein und raus montieren kann. Wenn man diese Klettverschlüsse oder diese Trennwände eben dann herausnimmt, um irgendwas Größeres da reinpacken zu können, leidet auch immer die ganze Stabilität dieser Konstruktion da im Rucksack. Und deswegen bin ich eigentlich mit meinen Rucksäcken nicht ganz so glücklich und würde ich jetzt einfach mal fragen, was denkst du, würde ich da einen Body mit 70-200 und einen zweiten Body mit dem 24-70 oder einem kleineren Objektiv parallel reinkriegen?
Es würde reingequetscht gehen, glaube ich. Aber dafür ist er eigentlich zu klein. Du kriegst problemlos, wie du gesagt hast, einen Body auch mit Hochkantgriff und dem 70-200 rein. Mhm. Du könntest dann drunter ein Trennfachteil rausnehmen und da würdest du noch eine kleine Kamera ohne Hochkantgriff auch mit einem Normalzoom hinkriegen oder einem Weitwinkelzoom. Aber die würden schon auf Spannung sitzen, aber dann hast du es verdammt voll. Also dann kriegst du vielleicht noch einen Blitz rein, wenn du die Regenhülle mitnehmen willst. Und dann ein paar Batterien und dann ist unten die Fototasche zumindest voll. Es gibt ja oben immer noch so ein großes Fach für die Daypack-Geschichten. Wenn du jetzt nicht unterwegs bist, dann kannst du da ja auch noch Fotozeug reintun, aber das ist dann nicht geschützt. Aber ich glaube, dafür ist es nicht das Richtige. Ich habe ja einen Rucksack gesucht, der gut ins Flugzeug geht. Und wo ich auf engstem Raum viele eher wertvolle Sachen transportieren kann und auf Reisen, wenn ich unterwegs bin. Wobei ich bin jetzt vom Tragen her auch so begeistert. Also ich habe ja auch Bergrucksäcke. Wenn wir wandern gehen, habe ich immer quasi den Foto in irgendwas Gepolstertes eingewickelt und in den Bergrucksack gegeben. Wenn wir hier jetzt Tageswanderungen machen würden, auch in den Alpen oder sowas, würde ich jetzt jederzeit den Rucksack nehmen, weil er sich eben zumindest auf meinem Rücken extrem gut trägt und würde ihn auch als Wanderrucksack mit super Kamerafach benutzen sozusagen. Aber es ist eher die kompakte Variante. Ich meine 35 Liter, das ist einfach zu klein, um zwei Kameras mit Ausrüstung ordentlich da drin zu verstauen.
Okay, und dann habe ich noch gesehen, dass der Rucksack hinten ein Laptopfach hat. Ja. Und da würde mich noch interessieren, wie die Trennwand zwischen dem Laptopfach und dem Fach, wo dann der Kamerabody reinkommt, gefertigt ist. Ich stelle mir immer so vor, dass ich den Rucksack dann auf dem Rücken trage und dass dann irgendwie ein Teil von der Kamera dann so in die Wand reindrückt, dass ich nachher irgendeinen Schatten auf dem Display habe.
Nee, das hast du eigentlich nicht, Tino. Das ist die Rückwand, die direkt an deinem Rücken anliegt. Da ist auch irgendwie noch so ein Profil eingearbeitet, so dass dass einfach noch ein bisschen Luft an den Rücken kommt, dass du nicht gleich anfängst zu schwitzen. Und die Wand dann zwischen Notebook und Innenraum des Rucksackes, ich würde sagen, das ist wie so eine Trennwand, bloß größer, also so wie man die von anderen Rucksäcken, kennst du die ja auch, diese Trennwände, die man mit Klettverschlüssen befestigt. Das ist schon ordentlich gemacht. Also ich schleppe den jetzt seit November im letzten Jahr eigentlich jede Woche mit mir rum. Und bin da eigentlich völlig zufrieden. Mit deinen zwei Buddies hätte ich vielleicht eine Idee, wie es gehen könnte. Das müssten wir einfach mal ausprobieren. Und zwar, man hat ja bei dem Rucksack die Möglichkeit, dieses Seitenfach von rechts und von links aufzumachen. Wenn du die Buddies einfach von rechts und von links reinsteckst, könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich habe es selbst in dieser Konstellation noch nicht ausprobiert.
Interessant ist das ja eigentlich nur dafür, wenn man eben sagt, man muss in irgendeiner Situation den Buddy oder beziehungsweise die Kamera schnell wechseln können und hat eben nicht 3 oder 5 Minuten Zeit, um die Sachen ordentlich hinzulegen, das Objektiv zu wechseln und so weiter. Sonst, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, ist man froh, wenn man die beiden Kameras eben dann am Mann hat.
Klar, und da denke ich, wenn du die Bodies, also wenn die Objektive praktisch beide in die Mitte zeigen und du den einen Body von rechts in den anderen von links reinsteckst, mit dem Objektiv nach vorne, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut geht. Dann würdest du wahrscheinlich irgendwie noch so noch 2 mittlere Objektive und einen Blitz reinkriegen, dann wäre er aber voll.
Okay. Ja gut, also man doch eher die kompakte Variante und eher was für einen Urlaub und
wobei, wenn du jetzt beim Basketball fotografierst, wo du eng und wendig sein musst, ne, wo es vielleicht auch mal schnell gehen muss, wo du mal einen kleinen Sprint damit hinlegst, da glaube ich, halte ich ihn schon für geeignet. Und wenn du diese Buddies auch nur reinstecken willst und das sind deine 2 Kameras und du brauchst sonst nicht viel Zeug, was du mitnimmst, dann kriegst du sie wahrscheinlich schon rein. Aber du hast vorher halt gesagt, und das sehe ich hier auch so, du musst halt, das Ding ist eigentlich so aufgeteilt, dass du oben 3 Fächer hast, dann diese lange Durchsteckrohre, wo du ein Body mit 70-200 kriegst und unten nochmal 2 Fächer oder 3, wie du es unterteilen willst. Wenn du jetzt unten die Zwischenwände rausnimmst, um da noch eine Kamera reinzuschieben mit Objektiv, was vom Platz her geht, aber dann fehlt dir halt die Stabilisation des Zwischenstücks. Und dann drückt halt die obere Kamera schon mit dem ganzen Gewicht auf die untere. Und die sind zwar gut gepolstert, also diese Polster sind ganz speziell, die sind sehr, sehr leicht. Der gesamte Rucksack leer ist, finde ich, sehr leicht. Und weil die haben lauter so Hohlkammern. Also das Material ist nicht durchgehend, sondern es sind lauter ausgeschnittene oder Hohlkammerteile drin. Aber ich glaube, die Kameras würden nicht kaputt gehen. Aber das verkantet sich wahrscheinlich. Vor allem, wenn du dich schnell bewegst oder rennst, dann verrutscht die eine innen drin dann so, weil dann hält das Klett auch nicht. Also ich habe es nicht probiert, aber 2 Kletts halten nicht eine 70-200 Kombination, wenn du richtig mal schüttelst und läufst, wenn drunter nichts ist, was die gegenhält.
Ja.
Und insofern, um es von A nach B zu transportieren, ja, vielleicht. Aber ich habe ja auch noch den großen Rucksack von Calumet. Der ist deutlich größer und da kann ich 2 Kameras gegeneinander. Also der ist so lang, dass ich ein Body, egal wie groß, mit 70-200 und da noch in der gleichen Verlängerung gegenüber ein Body, egal wie groß, mit einem normal, mit einem 24-70 oder sowas, kriegst du da gegeneinander.
Ja, den habe ich ja auch das letzte Mal benutzt und dann habe ich aber gedacht, so, da könntest du jetzt noch 4 Blitze mitnehmen und könntest noch 40 Akkus mitnehmen und da war dann so viel Platz noch übrig. Das war dann wieder so ein bisschen überdimensioniert. Deswegen hatte ich gerade so die Hoffnung, dass du mir jetzt die Lösung präsentierst, die ich da losziehen kann.
Und du kriegst sie nicht in den Flieger rein, das muss man auch dazu sagen.
Ja. Na gut, das sind dann unterschiedliche Anlässe, ne?
Klar.
Ja, aber ich finde also, er ist der perfekte Reisebegleiter. Und das hat ja auch Stefan, deswegen bin ich ja drauf gekommen, weil Stefan fliegt ja viel.
Andi,
Entschuldigung.
Kein Problem.
Andi fliegt viel und ist viel im Zug unterwegs. Und da ist er halt genial. Also, weil er doch so kompakt, wie er von außen ist, eine Menge schluckt und sogar das Gewicht sich gut tragen lässt.
Stimme ich dir absolut zu. Was ich bloß nicht ganz nachvollziehen konnte, war das Gehakel mit dem Reißverschluss oben. Das stelle ich nur fest, wenn ich oben zu viel reinpacke, dann dehnt sich das Ganze ein bisschen nach außen und dann geht er nicht mehr gut. Wenn diese Klickverschlüsse offen sind, dass man da sich ab und zu mal in die Quere kommt, das kann ich bestätigen. Aber sonst, bei mir läuft der Reißverschluss oben super.
Also bei mir läuft er nicht gut. Und auch wenn es leer ist, ist es egal. Das hagelt immer. Brauche ich immer um die Ecke, brauche ich 2 Hände rum. Also ich kann ihn nicht mit einer Hand oben aufmachen.
Okay.
Vielleicht habe ich ein Montagsmodell.
Okay.
Ja, aber also wer einen kompakten Rucksack sucht, in den viel reingeht, vor allem der für Reise tauglich ist, Flugzeug oder den man auch im ICE bei den Füßen stehen lassen kann, wenn man jetzt wertvolle Sachen drin hat und so und will schlafen und man will nicht außer Auge geben und man stellt ihn zwischen die Füße, da passt der perfekt hin. Und ist ansonsten gut verarbeitet und ich denke sehr, sehr leicht für seine Größe. Und das sollte man sich mal angucken, wenn man sowas in der Kategorie wirklich sucht. Und er hat sich da bewährt, jeden Tag schleppen. Und das ist nach 10 Minuten spürt man nicht mehr. Also das ist wirklich gut, wie die das verteilt haben. Und ja, kann ich also Andis Empfehlung weitergeben. Ja, und ich habe ja gerade gesagt, dass ich da unterwegs war auf der Reise. Und ich hatte auf meinem D5200 das 1224 von Tokina drauf. Und das ist eine Kombination, wo kein Autofokus funktioniert, weil die 5200 keinen Antrieb hat für Autofokus. Und das Objektiv, das Tokina, eben keinen eigenen Motor hat, sondern nur so eine Welle, die eigentlich von der Kamera bedient werden müsste. Das ist ja jetzt bei einem Weitwinkel, das hatten wir hier schon öfters besprochen, im Prinzip nicht so ein Problem. Weil wenn man da ein bisschen abblendet, dann ist so geschätzt ab 2 Meter dann doch alles scharf. Also man kann das ausrechnen, man kann es aber auch ausprobieren, man sieht das ja. Das gilt für viele Aufnahmen, aber ich bin an meine Grenzen gestoßen. Und zwar vor allem bei Personenaufnahmen im Raum, wenn es enge Räume waren und ich wollte da Fotos machen. Dann habe ich ja Leute gehabt, die definitiv näher waren als diese günstige Einstellgrenze, wo danach alles scharf ist. Und da kommt dann erschwerend hinzu, dass der Sucher von der D5200 doch relativ klein ist. Wenn es dann noch ein bisschen dunkler ist, dann wird es echt schwierig, von Hand zu fokussieren. Es gibt zwar eine Autofokushilfe in der D5200, die dir unten drin dann eine Skala anzeigt, wann der Autofokuspunkt in der Mitte scharf wäre. Ja, ist als Brillenträger aber auch manchmal schwierig zu sehen, dieses Display. Und da bin ich also an meine Grenzen gestoßen. Da habe ich einige unscharfe Bilder produziert, was mich nachher sehr geärgert hat, weil einfach die Augen nicht scharf waren. Und so auf der Mattscheibe sah das erstmal ganz passabel aus, aber definitiv hat der Autofokus dort nicht gesessen. Wohingegen draußen, jetzt bei Aufnahmen in der Natur oder Architektur, ich richtigen Spaß auf einmal hatte. Es war so retromäßig. Es war wieder wie früher. Und gemerkt habe ich es eigentlich erst, dass die Gruppe genervt war, dass sie immer auf mich warten musste. Denn ich habe dann schon gebraucht, bis ich, wenn ich bestimmte Stellen auch scharf haben wollte in der Bildkomposition und nicht alles scharf haben wollte durchweg, da habe ich dann doch ein bisschen fokussieren müssen. Und es war wieder wie früher, wo es kein Autofokus gab und man da gestanden hat und durchgeguckt und probiert und vorwärts und zurück. Okay, so passt's. Und das hat mir nach einer Zeit richtig Spaß gemacht, weil es hat so ein bisschen das Fotografieren entschleunigt. Und das war eigentlich ganz nett, bis auf, dass die Gruppe manchmal gemotzt hat, dass ich zu lang brauche. Aber war wieder mal ein interessantes Erlebnis, Erinnerung an alte Zeiten.
Ja, man kann eben nicht alles haben. Ich meine, wenn du ein schönes Foto machen willst, dann müssen sie warten. Das ja, wissen, genau. Das wissen die doch, wenn sie mit dir unterwegs sind.
Ja, man bekommt aber trotzdem manchmal ein schlechtes Gefühl dabei. Dann.
Ja, kann ich dir das nachvollziehen.
Aber ja, geht gut. Also macht im Prinzip mehr Spaß, als ich gedacht habe, so wieder von Hand zu fokussieren und zu machen. Nur Personenaufnahmen in Räumen bei schlechtem Licht, das war nicht so gut. Also hätte ich mir besser, leichter vorgestellt, dass man es erkennen könnte, war aber nicht so.
Foto-Upload von überall. Das betrifft ja eigentlich immer den Fall, wenn man sagt, Mensch, ich fotografiere irgendwo und ich möchte, dass die Bilder so schnell wie möglich irgendwo zur Verfügung stehen. Sei es das jetzt zum Beispiel bei Facebook, irgendwie in den sozialen Medien oder ob man sagt, ja, ich möchte vielleicht jetzt irgendein Ereignis fotografieren und ich möchte das ganz gerne auch in der Presse veröffentlichen, sei es, dass es irgendwie ein Konzert ist, was dann am nächsten Tag noch in der Zeitung rezensiert werden soll oder dass es ein Sportereignis ist, wo man sagt, so, hier, brauchst du nicht übermorgen in die Zeitung zu stellen, das muss eigentlich morgen drin sein und wenn das Spiel um 19 Uhr vorbei ist, und die Zeitung kurz darauf in Druck geht, dann müssen die Bilder halt möglichst zeitnah dann da erscheinen. Und in den Fußballstadien stehen den Bildjournalisten ja meist geschützte WLAN-Zugangspunkte zur Verfügung, wo diese dann bereits während der Veranstaltung ihre Bilder verschicken können. Das sieht man dann auch so in den Halbzeitpausen, dass die Fotografen eben nicht Pause machen, sondern dass die alle mit ihren Laptops da sitzen und die Bilder sofort hochjagen. Und wenn man jetzt mal von der Fußball-Bundesliga ein bisschen weiter weggeht, für Sport- oder Eventfotografen in niedrigeren Spielklassen oder bei anderen Sportveranstaltungen, die eben nicht so diese Aufmerksamkeit genießen, da stehen eben solche Hotspots nicht zur Verfügung. Und da muss man sich als Fotograf schon die Gedanken machen, wie kriege ich die Bilder möglichst zeitnah ins Netz. Ich denke auch als Fotograf, wenn man eine gewisse Aufmerksamkeit erlangen will, muss man sich eben anderen Fotografen gegenüber auch irgendwie absetzen, dass man sagt, so meine Bilder, die sind sehr frühzeitig im Netz. Ich denke mal, nach dem Spiel, nach dem Konzert oder so geht der ein oder andere Besucher auch dann mal ins Netz und guckt, na, ist schon was da und das war eine tolle Sache. Ich möchte noch mal so ein paar Eindrücke davon sammeln. Und man ist es eben von den ganz großen Sportevents gewohnt, dass man direkt nach dem Abpfiff da wirklich die Bilder im Netz hat. Und ja, als Fotograf steht man da vor der Herausforderung, dass man versucht, das so zu ermöglichen. Und ich habe mir, weil ich das in der letzten Zeit ganz gerne auch realisieren wollte, ja, habe ich mir mal so die verschiedenen Möglichkeiten angeschaut. Eine Möglichkeit fand ich ganz gut, das ist der Upload über das Handy. Und da unterstützen eigentlich alle aktuellen Smartphones, sowohl das iPhone als auch die Android-Smartphones, unterstützen das Einrichten eines Hotspots. Und das heißt, das Handy wird als WLAN-Zugangspunkt aktiv und nutzt dabei ja das ganz normale Mobilfunknetz. Und die Geschwindigkeit ist dann sehr davon abhängig, was ich dann in diesem Moment für eine Verbindungsqualität habe zum Sendemasten des Anbieters. Dieser LTE-Standard ist ja noch längst nicht für alle empfangbar, aber eine ganz brauchbare Upload-Rate bekommt man, wenn der 3G-Empfang, also der UMTS-Empfang möglich ist. Und bei mir in der Praxis, ich habe da mal drei verschiedene Netze ausprobiert. Einmal bei uns hier in der Region das E-Plus-Netz, dann das Vodafone-Netz und das T-Mobile-Netz. Und ich habe da festgestellt, dass die D-Netze, also T-Mobile und Vodafone, relativ zügige Datenraten ermöglicht haben. Und bei E-Plus war das deutlich langsamer. Ich will nicht sagen, dass das überall so ist, aber eben an dem Standort, wo unsere Sporthalle ist, da ist es eben so, dass man eben dass das eine Netz halt ein bisschen schneller ist als das andere. Und in dem Fall habe ich dann mit dem Handy einen Hotspot freigegeben und konnte dann über das T-Mobile-Netz eben da Bilder verschicken.
Tino, ich kann das für E-Plus bei uns auch absolut bestätigen. Das ist in der Datenübertragung echt langsam im Gegensatz zu den anderen. Und das ist, glaube ich, in vielen Regionen Deutschlands so. Wenn man nicht wirklich in einer Großstadt wohnt, wo die das optimal ausgebaut haben, hast du in eher ländlich geprägten Gebieten, weil ich hatte auch mal so einen Surfstick mit E-Plus drin. Das hat nicht getaugt, das hat keinen Spaß gemacht. Also für unsere Region hier in Osthessen hat das auch überhaupt nicht funktioniert.
Das Ganze kann ich auch fürs Rhein-Main-Gebiet bestätigen. Sobald du aus Frankfurt, Mainz oder Darmstadt so ein bisschen rauskommst, Datenübertragung mit E-Plus ist einfach grottig, wenn es ein bisschen ländlicher wird. Kann ich genauso bestätigen.
Ja, und muss man halt schauen, der Nachteil auch an dieser Variante ist, dass man bei vielen Verträgen, egal ob das jetzt Prepaid oder die Laufzeitverträge sind, dass man auch eine gewisse Datengrenze hat, dass ich also bei 300, 500, 750 Megabyte, dass so eine Geschwindigkeitsdrosselung einsetzt. Das heißt, wenn ich das Handy halt unterwegs oft nutze und ich auch mal Bilder hin und her schicke, kann es mir einfach in dem Fall passieren, dass ich im entscheidenden Augenblick über das Datenvolumenkontingent komme und ich die Bilder nicht mehr rauskriege. Aber so fürs gelegentliche Hochladen von Bildern und wenn ich einen ganz guten Vertrag habe, ist das sicherlich eine gute Sache. Also im D-Netz hat das schon ganz gut funktioniert.
Tino, ja? Ich hätte auch nochmal einen Tipp. Ich krieg da nichts für, aber wir haben ja in der Volkshochschule ein iPad-Cover. Und da haben wir auch 6 iPads zusätzlich mit UMTS-Karten ausgerüstet. Und da haben wir jetzt an verschiedenen Standorten bei uns, zumindest in der Region, über ein Jahr Erfahrung. Und wir haben diesen Tarif von 1 und 1, gibt es extra so für Tablet oder UMTS-Sticks für Notebooks, 9,99 Euro mit 1 GB Volumen pro Monat. Und wenn man die Anmeldegebühr von, weiß ich nicht, 40 oder 50 Euro bezahlt, dann kann man sogar monatlich kündigen. Und mit denen kommen wir wirklich gut zurecht. Die haben ein Preis-Leistungs-Verhältnis für 9,99 im Monat mit 1 GB, was mit den iPads, mit Up- und Downloads, auch von Grafiken und sowas, wenn man nur UMTS unterwegs ist, echt gut funktioniert. Also hier aus Region Osthessen wirklich top.
Okay, muss man dann eben gucken, in welchem Gerät man das dann einsetzt. Da komme ich nämlich schon zu der zweiten Variante. Wenn man jetzt sagt, ich verlasse mich dann nicht aufs Telefon, sondern ich will eine unabhängige Upload-Variante haben, wo ich ganz sicher bin, dass ich für einen vorher festgelegten Preis auf jeden Fall genug Datenvolumen habe und auch mich in einem Netz befinde, von dem ich weiß, dass es vor Ort eben schnelle Datenraten ermöglicht. Und da bin ich vor einiger Zeit auf einen UMTS-Stick gestoßen. Die findet man im Netz so unter Web-Sticks. Der Preis liegt ungefähr bei, ja, da gibt es im Angebot mal für 10, 20 Euro. Ich habe 25 Euro bezahlt. Das ist also ein USB-Stick, in dem eine SIM-Karte die Verbindung zum Mobilfunknetz aufbaut. Und ich habe mich dafür den Pro7 Webstick entschieden, so heißt der. Und dieser funktioniert mit einer Vodafone Prepaid-Karte. Und die haben verschiedene Tarifstaffelungen. Die erste Staffel wäre dann 77 Cent. Du loggst dich also ein, sagst, okay, ich möchte jetzt dieses Paket 77, also du steckst ihn rein, rufst einen Browser auf, öffnet sich sofort diese Pro7-Seite und dann kann ich eine Stunde lang für 77 Cent bei unbegrenztem Datenvolumen eben Daten verschicken. Und das ist eine ganz schicke Sache, wenn ich also weiß, okay, bei dem und dem Sportereignis oder bei dem und dem Musikereignis, ich brauche da vielleicht eine halbe Stunde für, dann habe ich die Bilder ausgewählt, jage ich die hoch. Und dann ist es auch gut. Dann habe ich da auch keine monatlichen, keine laufenden Kosten, sondern ich habe dann einmalig diese Gebühr. So, wenn ich das ein bisschen länger brauche, die zweite Staffel wäre dann ein Tag, also 12 Stunden ist das hier aufgeführt. Das kostet dann 1,99 oder wenn ich sage ein Wochenende, das kostet 3,99 und so weiter. Da ist dann der Traffic auf 1 GB jeweils limitiert, aber auch das ist ja alles relativ günstig. So, und ich nutze das jetzt in letzter Zeit häufiger, um Fotos hochzuladen. Ich hole mir dann dieses 1-Stunden-Paket und habe für unter 1 Euro dann meine Bilder hochgeladen. Das kann ich eigentlich nur sehr empfehlen. Probiert mal zu Hause bei euch aus, wie das so mit dem Datenverschicken ist. Ihr könnt das ja mit dem Handy einfach mal ausprobieren, dass ihr irgendwo ein Bild mal auf einer Homepage platziert und immer das gleiche Bild dann aufruft, wie sieht das bei den unterschiedlichen Handys beziehungsweise bei den unterschiedlichen Anbietern aus, wenn mal irgendwie ein Freund auf einem anderen Handy das mal ausprobiert, wie der Datenempfang da so ist. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum weiteren Punkt, was das Hochladen ins Internet angeht, dass man sich auch Gedanken machen muss, wie viele Daten muss ich denn übertragen? Wenn ich jetzt einfach ein JPEG-File aus der Kamera nehme und das hat beispielsweise 4-5 Megabyte Größe, da habe ich auch bei einem guten UMTS-Empfang ja, komme ich da schnell so an meine Kapazitätsgrenzen, weil die Daten dann einfach nicht schnell genug hochgeladen werden. Und wenn man einer Zeitung mehrere Bilder anbieten möchte oder wenn man sagt, ich möchte gleich mal eben eine kleine Galerie mit 20, 30 oder mehr Bildern bei Facebook hochladen, dürfen die Bilder eben auch nicht so groß sein. Ich habe mich dann entschieden, wenn ich zum Beispiel zu einer Zeitung etwas schicke, habe ich die erstmal in Lightroom die Kompression auf den Wert 60 gestellt. Standardmäßig stand das sonst immer bei auf 70 bei mir. Und je höher die Zahl ist, desto weniger komprimiert ist das Bild. Und bei 60 bekomme ich ein Ergebnis, wo man die Kompression auf den ersten Blick so nicht sieht. Also ich bekomme ein wirklich gutes JPEG-Bild. Und die Kantenlänge der langen Kante habe ich auf 3000 Pixel gestellt. So habe ich also ein 6-Megapixel-Bild. Und das ist zum Druck in der Zeitung absolut geeignet, auch über mehrere Spalten hinweg. Und habe ich dann eine Bildergröße. Das hängt immer dann von dem Motiv ab, wie viel Action da eben drauf zu sehen ist, wie detailreich das Bild ist. Und also man ist dann bei, ja, also im besten Fall vielleicht bei 250 Kilobyte und im schlechtesten Fall sind es 500, 600, 700 Kilobyte. Also auf jeden Fall deutlich unter einem Megabyte. Und da kann man dann auch schon mal mehrere Bilder zur Auswahl verschicken. Bei Facebook-Publikationen liegt ja die Bildgrößenbeschränkung bei 1000 Pixeln für die lange Kante. Und wenn ich das dann runter komprimiere, dann kriege ich wirklich sehr kleine Datenmengen. Da kann ich dann auch mal eben 70, 80 Bilder innerhalb von ja, 3-4 Minuten hochladen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, um dann eben von irgendeinem Ereignis mal schnell der Erste zu sein, um da eine kleine Galerie hochzuladen. Ja, und dann, ja, wie man bei Facebook die Daten hochlädt, ist klar. Bloß wie mache ich das, wenn ich die zu beispielsweise einer Zeitung oder irgendetwas zu irgendjemandem, der die Bilder weiterverarbeiten will, schicken will? Da habe ich erstmal gedacht, ich richte mir vielleicht eine Webseite ein, wo ich die Bilder dann hochlade und die dann jemand herunterladen kann. Aber das ist gar nicht so einfach, sich dann ein System zu schaffen. Und vor allen Dingen, der Nachteil ist, wenn man über eine Web-Oberfläche geht, dass gerade in der Situation, da man wenig ja oder eine schlechte Transferrate hat, dass man dann erst noch diese Web-Oberfläche aufrufen muss, macht den ganzen Prozess natürlich langsamer. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass ich bei mir mit einem FTP-Client auf die Homepage gehe und da einen oder auf meinen Webserver gehe und da einen Bereich freigebe, ein Verzeichnis freigebe, wo ich die Bilder dann einfach direkt per FTP hochlade. Und der Andi hat mir da neulich einen ganz guten Tipp gegeben. Da gibt es das Programm CyberDuck. Das ist so Donationware. Also es besteht eigentlich nur aus einem Fensterchen. Man verbindet sich da mit seinem Webserver und zieht einfach die Bilder dort in den Ordner hinein und kann dann eben die Links zum Zugriff einfach dann demjenigen schicken, der die Bilder dann empfangen soll. Eine Alternative, wenn der, also wenn ich dann dem Kollegen, der die Bilder bekommen soll, dem kann ich eben dann einen Zugang auch einrichten, dass der die direkt per FTP dann auch wieder runterladen kann. Die Alternative wäre, dass ich dann eben einen Download-Link erstelle, den man dann per E-Mail verschicken kann. Oder noch eine Alternative, wenn man auch mehrere Bilder gleich zusammenfassen will, dass man eben eine ZIP-Datei mailt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das Einbinden eines Fotos in eine E-Mail bei den unterschiedlichen E-Mail-Programmen auf unterschiedliche Weise geschieht und dass das Speichern dann für den einen oder anderen Schwierigkeiten bereitet. Und mit einer ZIP-Datei, die wird einfach als Anhang angefügt. Das ist also eine ganz unkomplizierte Geschichte. Aber meine Lieblingsvariante ist, das doch eben mit FTP hochzuladen und dann einfach die Download-Links zu verschicken. So geht es dann relativ schnell. Und vor allen Dingen kann ich dann auch, wenn ich eine Mail mache mit den Download-Links, kann ich das auch an mehrere Leute gleichzeitig verschicken und habe meine Daten draußen. Ja, und wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Erfahrung gemacht habt, wie ihr eure Daten verschickt, wie ihr euren Kunden oder wem ihr auch immer eure Bilder zur Verfügung stellen wollt, teilt uns das doch mal mit, schreibt uns doch mal an info@fotopodcast.de. Ich bin da auch immer ganz neugierig, wie es andere Fotografen machen und wie man eben nach solchen Veranstaltungen möglichst schnell seine Bilder rauskriegt.
Ich habe einen ganz heißen Tipp, Tino.
Erzähl.
Ich würde ihn Quick and Dirty nennen, aber der ist so genial, dass es nicht mal auffällt. Ich habe es gesehen bei einem Pressefotografen auf einer großen Veranstaltung. Mhm. Und er hatte mal ein paar Fotos gemacht und dann ist er mal abgetaucht und hat so einen Lichtschachtsucher hinten drauf gesetzt auf die Kamera und mit seinem iPhone rumgefummelt. Und da habe ich gedacht, was macht der da immer? Und ich bin dann dahin und habe ihn schlicht und ergreifend gefragt.
Okay.
Und die befüllen ihre digitale Zeitung wie folgt. Die fotografieren das ganz normal mit Spiegelreflexsystemen, hochprofessionell. Dann macht er einen Lichtschachtsucher hinten drauf, fotografiert es mit dem iPhone ab, hinten das Display wird abfotografiert. Und dann lädt er das einfach mit dem iPhone hoch in seine Webseite. Und erst abends, wenn die in die Redaktion zurückkommen, ersetzen sie die Bilder mit den Originalen. Und es verflixt, verrückt, man, nur wenn man weiß, sieht man es. Er hat keine Lichtreflexe, weil er einen Lichtschachtsucher draufsetzt. Und die Auflösung von dem iPhone reicht ja dicke, weil die Auflösung von so einem Monitor hinten hat ja ungefähr ein Megapixel oder neuerdings 1,2 oder sowas. Aber dadurch, dass das ja wieder komprimiert wird auf der Webseite und ja nie Riesensachen sind, sondern eher so kleine, das sieht richtig gut aus. Vor allem würdest du ja nie drauf kommen, dass das ein Telefonfoto ist, weil du hast ja die Tiefenwirkung einer großen Kamera, eines großen Sensors.
Ja, genau.
Also das Hirn sagt dir gleich, ja natürlich, das ist freigestellt und sowas. Aber der fotografiert das mit dem Smartphone ab, hinten vom Display, ohne Reflexe, jagt das hoch. Und da hat er immer 5-10 Minuten später ganz original, was da gerade passiert ist, hat er sofort auf seinem Blog oder auf seiner Zeitung, das war eine Online-Zeitung, die ich da gesehen habe, die das machen. Und das habe ich jetzt daraufhin dort mal verfolgt. Und erst abends, wenn der nach der Veranstaltung in die Redaktion geht, dann tauscht er die aus. Und es ist verblüffend, wie gut das funktioniert.
Also auf jeden Fall für die sozialen Medien klingt es gut. Bloß wenn ich eben ja eine hohe Auflösung möglichst schnell zur Verfügung stellen muss, dann nutze ich natürlich die Zeit in den Pausen und checkt schon mal eben die Bilder am Rechner durch, ne?
Genau, aber für einen Online-Artikel, also die machen ja nur Online-Artikel,
ja.
Um jetzt in so einem Fließtext, wenn so ein normaler Fließtext, wenn man rechts und links die Werbung und die Spalten abzieht, ist ja kaum größer als 1000 Pixel.
Ja.
Und dann werden Bilder oft nicht über die ganze Breite gezogen, sondern in den Text gepackt, so dass das drumherum fließt.
Ja.
Dann haben die oft 600 bis 800 Pixel oder man stellt zwei Bilder nebeneinander, dann bleiben dir sogar nur 400 Pixel pro Bild, wenn du den Rand zwischendrin haben willst. Ne? Mhm. Und um einen Eindruck von der Veranstaltung zu kriegen, wo natürlich noch jetzt ein richtiger redaktioneller Bericht dabei ist, ist das genial. Also ich war platt. Da hat er gesagt, ja, das machen wir immer so.
Lustig.
Viel einfacher.
Ja.
Geht ganz schnell.
Ist eigentlich unglaublich. Einfach, weil es so einfach ist.
Ja, also ich fand auch, ich habe mich dann lang mit ihm unterhalten. Der war total nett.
Ja, ich habe es also für Twitter oder so, habe ich es auch schon mal so gemacht, dann ohne Lichtschacht. Einfach so, mal so auf die Kamera drauf gehalten. Das hat dann auch so ein bisschen was von ich zeige euch mal gerade, was ich mache. Aber wenn es nicht unbedingt so nach Shooting aussehen soll, sondern einfach nach schon so als, ja, eigentlich schon als richtiges Pressebild in verkleinerter Form, warum nicht?
Tino, hattest du auch mal die Variante mit so einer Wi-Fi-Karte ausprobiert? Du kannst ja, wenn du RAW fotografierst, kannst du ja trotzdem noch ein JPEG machen in einer kleineren Auflösung. Und dass du dieses Bild dann einfach zum Versenden benutzt. Hast du das mal ausprobiert?
Nee, habe ich nicht. Aber was, nicht weil ich es vielleicht nicht tauglich finde, sondern weil ich einmal diese Kosten für diese Karte gescheut habe und weil im Netz noch so viele kritische Berichte zu diesen Wi-Fi-Karten oder iFi-Karten sind, dass ich da erstmal Abstand genommen habe. Ich will das nicht ausschließen, aber eigentlich sollte es ja so sein, dass beim Fotografieren schon das Bild auf dem Rechner erscheint und wenn du bei so einer Sportveranstaltung bist und du bist dann vielleicht an mehreren Stationen in der Halle oder im Stadion oder wo auch immer, dann bist du einfach zu weit weg vom Rechner, damit diese Datenübertragung auch noch funktioniert.
Das lässt sich aber auch mit dem iPad oder dem iPhone realisieren. Das ging auch. Also ist jetzt nur so eine spontane Idee, was mir jetzt gerade so einfiel. Hätte ja sein können, dass du das ausprobiert hast.
Nee, aber wenn du dann so 300-400 Bilder machst, dann müssen die ja auch ruckzuck, die müssen ja alle auf dem Rechner landen.
Nee, also du könntest es ja dann direkt vom iPad oder vom iPhone aus versenden. Wenn sie dann da drauf sind.
Ja, das tue ich nicht, sondern ich also bearbeiten ist jetzt vielleicht falsch, aber was ich immer noch mal mache, ist eine Belichtungskorrektur und das ist einfach unvermeidlich und was ich auch noch tue, ist dann das Bild eben noch ausrichten, dass ich einen geraden Horizont habe. Wenn dann der eigene Name unter dem Bild steht, ist es mir dann glaube ich schon ein bisschen unangenehm, wenn das dann ja, also ich habe so einen gewissen Perfektionsanspruch, dass es dann auch wirklich ordentlich aussieht.
Ja, sein Ego will mir auch ein bisschen befriedigen. Ist schon klar. Nee, kann ich durchaus nachvollziehen. Ist klar.
Ich hatte mal eine der ersten iFi-Karten und das kann ich nur bestätigen. Die Geschwindigkeit ist ein echtes Problem. Und es scheint auch bei den heutigen nicht so viel, viel besser geworden zu sein im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt ist. Von erstmal von der Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte, aber dann auch von Übertragungen von WLANs. Also sagen viele.
Also die Schreibgeschwindigkeit ist eine ganze Ecke besser geworden. Ich habe so eine. Mhm. Das ist inzwischen, sind das Class-C-Karten, das ist völlig okay.
Okay.
Allerdings die Übertragungsgeschwindigkeit, naja, die ist nicht so optimal, ist aber auch klar. Ich meine, guck dir mal so eine Karte an, wo da die Antenne drin verbaut sein muss. Da ist noch ein Gehäuse von der Kamera drumherum, da ist Metall im Weg. Das kann nicht optimal sein, aber deswegen dachte ich ja, dass man da eine kleinere JPEG-Auflösung nimmt. Aber man muss es einfach mal ausprobieren. So, und spannend wird es jetzt, glaube ich, auch, weil wir haben noch was aufzulösen. Genau. Und zwar hatten wir ja vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet, doch mal wieder ein paar Kommentare auf iTunes zu hinterlassen. Und der Stefan Litschke war so nett und hat ein Buch gestiftet für diese ganze Aktion. Und wir wollen jetzt den Gewinner noch auslosen. Ich höre es schon rumpeln im Hintergrund. Der Stefan ist schon dabei.
Ja, ich bin heute der Notar.
Ah.
Oh nein, ich tue so wie ein Notar. Ich habe keine juristische Ausbildung. Bitte verklag mich.
Zu spät.
Zu spät. Ich habe hier die Lose in so eine schöne Plastikhülle meines neuen LNBs von der Satellitenschüssel reingetan. Kann die dann wunderbar da drin schütteln. So, und ich werde jetzt einfach mal, jeder Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dies ist eine völlig undokumentierte Ziehung der Lose. Und ich nehme jetzt einfach mal eins raus von denen, die da gepostet haben. Vielen Dank dafür. Und gewonnen hat Xunix. Xunix vom 3. Mai 2013 war dein Kommentar. Und wenn du das hörst, würden wir dich bitten, dass du uns eine E-Mail schreibst an info@fotopodcast.de, wo wir dich erreichen können, so dass wir dir das dann zukommen lassen können, das Buch. Ja, kurz und schmerzlos.
Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Mitmachen.
Dann bleibt uns jetzt noch ein Thema von Andi, Lightroom 5 Beta. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, aber da war alles ganz frisch. Wir hatten auch alle nur mal schnell reingeschnuppert und du hast dich jetzt intensiver mit auseinandergesetzt.
Genau, ich habe das, ich habe mir die Lightroom 5 jetzt mal wirklich installiert und habe auch mal ein paar Bilder reingeschubst, um das Ganze mal ein bisschen auszuprobieren. Und da ist mir, also ich werde jetzt nicht alle neuen Features hier vorstellen, ganz einfach, weil nicht alle Features für mich relevant sind, muss ich von vornherein sagen. Aber was mir schon beim ersten Datenimport aufgefallen ist, das ist ein, wenn ich es jetzt aufkriegen würde, dann würde ich es auch sehen können, genau. So, und zwar ist das ein Feature beim Datenimport, und zwar nennt sich dieses Feature Smart-Vorschauen erstellen, zumindest in der deutschen Version. Ich habe jetzt hier ein deutsches Betriebssystem und habe es jetzt nicht auf Englisch umgestellt, aber ich glaube, das ist schon ganz gut übersetzt. Die Smart-Vorschauen, wir kennen ja von Lightroom das Verhalten, dass wenn Bilder, die wir auf einem anderen Datenträger haben, dass wir die trotzdem sehen können. Durch die Smart-Vorschau kann ich die jetzt sogar auch bearbeiten. Ich kann die croppen, ich kann alle möglichen Einstellungen machen, die ich im Develop-Modul, also im Entwicklungsmodul, die ich da machen kann. Dass, wenn der Datenträger wieder dran ist, und dann wird das Ganze synchronisiert. Die einzige Einschränkung, die ich habe, ist, ich kann die Daten nicht ausgeben. Das heißt, ich kann sie nicht exportieren. Aber das lässt sie verschmerzen. Aber ansonsten kann ich das Bild voll bearbeiten. Fand ich richtig klasse, weil ich bin auch meistens mit dem Notebook unterwegs und der hat eben nur ein begrenztes Speichervolumen. Und wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen Zeit habe und wollte noch ein paar Bilder bearbeiten, dann hat es ja meistens nicht dabei. Ist ein bisschen ärgerlich. Und das funktioniert jetzt auch, ohne dass ich die Bilder hier direkt dabei habe. Fand ich wirklich toll. Dann weiterhin hat sich beim Datenimport ansonsten nichts geändert. Zumindest nicht, dass ich das irgendwie entdecken konnte. Im Entwicklungsmodul hat sich das eine oder andere geändert. Und zwar lässt sich jetzt die inhaltssensitive Bereichsreparatur anwenden. Das heißt, ich kann jetzt nicht, wie es früher war, einfach nur einen runden Kreis als Stempel benutzen, sondern ich kann jetzt beliebige Formen mit einem Pinsel auswählen und kann mir dann den Bereich von irgendwo holen. Das kennen wir ja auch von dem runden Stempelwerkzeug. Das lässt sich jetzt ziemlich gut anwenden, wenn ich irgendwie mal einen Laternenpfahl oder sowas rausstempeln will, der irgendwem aus dem Kopf wächst, so der typische Fall. Da hat man in Lightroom eigentlich nur die Chance gehabt, so eine Perlenkette aneinander zu hängen, sozusagen. Das war ziemlich umständlich und die Ergebnisse waren da meistens auch nicht so toll. Und das funktioniert jetzt hiermit wesentlich besser. Was damit auch noch einherkommt, ist, wenn man diese Funktion nutzt und dann mit der Taste H kann man praktisch auf ein Schwarz-Weiß-Bild umschalten und sieht somit sehr, sehr gut Sensorflecken. Die lassen sich super rausstempeln. Also mir ist es meistens so gegangen, wenn ich Sensorflecke rausstempeln musste, dann habe ich meistens irgendwelche vergessen. Einfach, weil ich sie nicht gesehen habe. Das hat man dann meistens irgendwie später gesehen, wenn es dann irgendwie dann im dümmsten Fall schon ausgedruckt war, dann sieht man dann, ach, da hast du noch einen Fleck vergessen. Das lässt sich jetzt, das sieht man richtig gut mit dieser Tastenkombination H, dann kriegt man so ein inverses Schwarz-Weiß-Bild und findet die Flecken eigentlich direkt auf den ersten Blick. Was ich auch noch eine sehr schöne Funktion finde, das ist die Objektivkorrektur. Und zwar lassen sich da perspektivische Korrekturen anwenden. Und zwar gibt es jetzt auch so eine Automatikfunktion, dass ich eben an den Horizontal- und Vertikallinien die stürzenden Linien von irgendwie im Gebäude ausgerichtet bekommen. Das Ganze geht aber auch einzeln, dass ich nur die Linien in der Ebene benutze oder eben die Vertikallinien. Das Ganze, da gibt es auch nochmal ein Button, der nennt sich da voll, das ist dann beides, worin der sich jetzt wirklich von der Autokorrektur unterscheidet, kann ich jetzt im ersten Blick jetzt nicht so genau sehen. Also das ist eine erhebliche Änderung auf dem Bild, aber was da jetzt voll bedeuten soll, das ist mir noch nicht so ganz klar. Das ist wahrscheinlich einfach auch nur ein bisschen schräg übersetzt, weil, wie gesagt, wir sind jetzt bei der ersten Beta, bei der ersten Public Beta, und da wird sich das ein oder andere vielleicht dann noch ändern, und die Übersetzung wird sich da bestimmt auch noch ein bisschen verfeinern. Dann haben wir ja die ganze Zeit in Lightroom 4 hatten wir den Verlaufsfilter, der lässt sich jetzt auch radial anwenden. Das heißt, wir haben jetzt einen Verlauf, also wir können den Verlauf jetzt auch benutzen, um beispielsweise Randabschattungen zu erzeugen. Und zwar nicht nur zentriert, so wie das die ganze Zeit der Fall gewesen ist, sondern ich kann diesen radialen Verlauf kann ich jetzt egal wo im Bild hinsetzen und kann den nach außen verlaufen lassen. Das ist im Prinzip wie ein Verlaufsfilter, den wir die ganze Zeit schon kannten, nur dass er eben rund ist. Finde ich eigentlich ziemlich toll. Ich hatte, also meistens hat's bei meinen Bildern zumindest nicht so gut geklappt, wenn ich irgendwie eine Vignette erzeugen wollte. Da habe ich dann irgendwie mit dem Pinsel dann einen Bereich aufmalen müssen, und das geht mit dem Radialverlaufsfilter jetzt richtig gut. Wo sich auch noch einiges getan hat, ist im Buchmodul. Und zwar können da jetzt auch benutzerdefinierte Seiten können jetzt abgespeichert werden. Die Seitennummerierung kann angepasst werden, und ja, die ganzen Funktionen rund um den Text, die haben sich wohl auch verbessert. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich benutze dieses Buchmodul. Ich habe es noch nie wirklich benutzt. Ich habe es mir mal kurz angeschaut. Aber ich mache meine Fotobücher auf eine andere Art und Weise. Deswegen kann ich da nicht von viel Erfahrung berichten. So, das war's zu Lightroom 5.
Ja, man kann sagen, die Beta-Version, die wird noch bis zum 30. Juni funktionieren, und mal schauen, was danach kommt. Wir hatten ja bei Lightroom 4 im vergangenen Jahr nur eine Beta-Version, dann kam schon gleich die Final, zumindest hieß sie 4.0, da waren noch einige Bugs mit drin. Mal schauen, was jetzt Adobe sich vorgenommen hat für die 5er-Version, ob wir da nochmal eine zweite Beta kriegen oder ob es dann auch schon gleich die endgültige 5.0 gibt.
Wenn ich auf unsere Themenliste sehe, stelle ich fest, dass wir schon durch sind. Wir haben jetzt auch schon eine knappe Stunde aufgenommen, und würde dann, wenn ihr sonst keine Themen mehr habt, würde ich dann den Podcast schließen.
Dann schließ mal. Wir haben erstmal für heute nichts mehr.
Ja, dann ich habe auch kein aktuelles Thema mehr.
Ja, super. Dann sage ich hier Tschüss aus Luzern. Halte die Ohren steif und rausgehen und fotografieren. Das Wetter ist schöner geworden.
Tschüss aus Fulda.
Ja, tschüss aus Vechta. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.